Und ich nenne das Entrümpelung. Und ich glaube, dass zu einer hohen Lebensqualität oder Lebenszufriedenheit oder zu einem subjektiven Wohlbefinden, es gibt da so viele Begriffe, die synonym eigentlich ausdrücken, worum es gehen könnte in einem gelungenen Leben. Also in diesem Sinne muss ich sagen, ist es eine Erleichterung. Ich glaube, dass die Konzentration auf das Wesentliche eine Grundeigenschaft ist, die beherrscht werden muss, wenn man eben ein bekömmliches oder gelungenes Leben fristen will.
Hey, voll schön, dass du reinhörst. Wir sind Jochen und Philipp und das ist ein Pott Kaffee. In unregelmäßigen Abständen sprechen wir hier mit Menschen, die uns begeistern. Wir sprechen mit ihnen über ihr Leben, was sie unterwegs gelernt und vielleicht auch wieder verworfen haben. Was ihr Handeln leitet und woher diese Überzeugung kommt. Immer persönlich, gelegentlich lustig, manchmal ein bisschen verkopft, aber stets ehrlich und von Herzen. Viel Spaß.
Some might say that I'm a dreamer.
Eigentlich solltest du zur Neujahrsfolge mit der Ukulele spielen, hatte ich vorgeschlagen.
Ja, aber dann hat es nicht gepasst.
Gut, okay, jetzt anyway. Nicht daran, ja. Ja. Nee, das bleibt alles drin.
Das bleibt alles drin?
Ja, nicht schnipsen. Du hast One Take gesagt.
Das ist hier eine offizielle Folge.
Ja, ja, das ist okay, aber du darfst jetzt nicht weiter labern. Es sind nur 30 Sekunden, die sind super schön. Also, wir sprechen heute mit Nico Pech. Also, und ich finde, es wäre ein perfektes Intro, Philipp. Wir freuen uns sehr auf das Gespräch. Nico Pech ist Volkswirt und forscht an der Uni Siegen als außerplanmäßiger Professor. Unnötige Info. Hier steht im Bereich der pluralen Ökonomik, aber ich glaube, so der Begriff, der sehr mit ihm assoziiert ist, ist die Postwachstumsökonomie. Und ich würde einmal von der Seite postwachstumsökonomie.de so ein bisschen die Definition davon vorlesen oder was man darunter versteht. Es ist eine Wirtschaft oder wird als eine Wirtschaft bezeichnet, die ohne Wachstum des Bruttoinlandsproduktes über stabile, wenngleich mit einem vergleichsweise reduzierten Konsumniveau einhergehende Versorgungsstrukturen verfügt. Die Postwachstumsökonomie grenzt sich von landläufigen, auf Konformität zielenden Nachhaltigkeitsvisionen wie nachhaltiges, grünes, dematerialisiertes oder dekarbonisiertes Wachstum ab. Den vielen Versuchen, weiteres Wachstum der in Geld gemessenen Wertschöpfung dadurch zu rechtfertigen, dass deren ökologische Entkopplung kraft technischer Innovation möglich sei, wird somit eine Absage erteilt. Also ja, es ist jetzt irgendwie, es geht nicht um grünes Wachstum oder so, sondern eben die Vorstellung, dass wir ökologische oder in einem ökologischen Rahmen leben müssen innerhalb planetarer Grenzen und bildet da ein System. Und er ist irgendwie ein Vorreiter, der sehr früh schon oder sehr lange schon dazu forscht und auch verschiedene Bücher rausgebracht hat. Und dabei finde ich sehr charismatisch, sehr witzig ist. Ich kann nur empfehlen, einfach mal seinen Namen sonst bei YouTube einzugeben, sich einen Vortrag von ihm anzuhören. Finde es mega. Ist ein super cooler Typ.
Finde auch, also das, was ihn, finde ich, zusätzlich zu seinen Gedanken so besonders macht, ist, dass er irgendwie, obwohl er sehr authentisch oder gerade weil er sehr authentisch das lebt, was er predigt, aber gleichzeitig auch, obwohl, weil es halt eben doch sehr konträr zu der Lebensweise von, glaube ich, vielen großen Teilen der modernen Bevölkerung ist, dass er trotzdem irgendwie sehr nahbar ist. Und in einem Podcast, den ich mit ihm gehört habe, meinte der Moderator immer so, dass man bei dem, was er sagt, einfach nicht anders kann als denken, ah Mist, er hat recht. Und ja, ich finde, also für mich persönlich ist er ein wahnsinnig großes Vorbild und irgendwie eine ja, sehr inspirierende Persönlichkeit.
Voll. Vielleicht noch eine Sache, was ich voll spannend auch finde, ist, dass er eben auch das Individuum sehr in die Pflicht nimmt, was es irgendwie auch so nahbar als Mensch macht, weil es irgendwie nicht um irgendwie großartig VWL-Konzepte geht. Er hat mal so einen Satz gesagt, was die Wählergunst sichert, endet langfristig im ökologischen Desaster und was die Lebensgrundlage sichert, endet kurzfristig im politischen Abgrund. Also weil er damit sagen will, glaube ich, dass die Politik halt eben nicht kein Wachstum vorschlagen wird, weil das irgendwie nicht mehrheitsfähig sei, aber das, was wir eigentlich bräuchten oder was die Lebensgrund sichert, oder was jetzt gerade halt irgendwie die Wählergunst sichert, so rum, halt eben nicht dafür reicht, um diesen Planeten zu erhalten.
Ja. Und ich finde gerade durch diese Botschaft, dass wir eben das Individuum oder als Individuum in der Verantwortung stehen, ist es halt auch eine sehr lebbare Idee und sehr ermächtigend irgendwie, dass also darum würde es auch in einem Gespräch gehen, dass wir uns eben bemühen können und wir können Dinge dazu beitragen, die Probleme, die wir haben als Menschheit anzugehen. Und das können wir jeden Tag machen, das können wir jetzt machen und dafür müssen wir nicht auf irgendwas warten. Und das ist, finde ich, eine sehr, sehr schöne und sinnstiftende Nachricht.
Viel Spaß mit der Folge. Ja, dann hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Ein Pott Kaffee. Heute mit Nico Pich. Nico, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit für uns genommen hast.
Danke für die Einladung.
Wir haben uns jetzt natürlich im Vorfeld mit dir auseinandergesetzt und uns Vorträge von dir angehört. Und ich finde eine Sache, die so sehr mich begeistert, ich glaube in jeglicher Hinsicht, ob es jetzt bei dir ist oder auch zum Beispiel bei Sportlern oder egal in welcher Domäne ist, wenn Leute nicht nur reden, sondern auch das, was sie vorgeben, auch selber leben. Und das tust du, zumindest sagst du es. Ich kenne dich jetzt privat nicht oder kann das nachverfolgen, aber ich glaube dir. Und finde irgendwie voll schön, dass du das irgendwie so selber auch vorlebst und habe mich gefragt, welche Form des Verzichts bereitet dir am meisten Freude? Also gibt es irgendwas, was du früher vielleicht sehr geliebt hast, was du auf dem Weg aufgegeben hast? Ich vermute mal, dass das auch eine Reise gewesen ist oder auch immer noch vielleicht ist, wo du inzwischen denkst, da bin ich so froh, dass ich nicht mehr mache oder habe.
Zunächst mal geht es in dem von mir in die Debatte eingebrachten Konzept der Postwachstumsökonomie niemals um Verzicht, sondern um die Rückgabe einer Beute, weil der Wohlstand, den wir in Mitteleuropa oder auch in Nordamerika oder in einigen asiatischen Staaten inzwischen aufgetürmt haben, ist nicht das gerechte Ergebnis menschlicher Arbeit, sondern ist das Ergebnis von unterschiedlicher direkter oder indirekter Plünderung. Von daher kann von Verzicht keine Rede sein. Ich spreche immer von Reduktion und die Reduktion hat eben erstens eine ethische Dimension, da reden wir eben über die Rückgabe einer Beute, das heißt die Wiederherstellung von Gerechtigkeit, deswegen Ethik, und hat eben auch eine, ja, man könnte sagen, eine psychische Dimension. Das heißt also, in manchen Fällen kann die Reduktion wohltuend sein, das heißt, sie führt zu einer Steigerung der Lebensqualität. Nun zu der eigentlichen Frage, die du gestellt hast. Also ich muss wirklich sagen, ich bin ein sehr, sehr rückständiger, fast, manche behaupten das vielleicht zu Recht, konservativer Mensch. Das heißt, ich habe nicht in irgendeiner Form viele moderne Praktiken erst entwickelt, um sie dann als Ballast abzuwerfen oder mich davon frei zu machen. Also ein Beispiel, Weltreisen habe ich noch nie gemacht. Ich weiß gar nicht, wie das geht. Und na gut, meinen Fleischkonsum, den habe ich 1979 beendet. Da könnte ich schon sagen, dass ich natürlich als Kind Fleisch gegessen habe oder als Jugendlicher noch und dass es wohltuend ist, sich um das Thema Fleisch nicht mehr kümmern zu müssen. Wenn ich also ein Lebensmittelgeschäft betrete, ich meine auch Ökoläden oder Öko-Bio-Märkte haben ja immer eine Fleischtheke, dann wird die Welt für mich einfach dadurch viel einfacher, dass ich mich um dieses Thema, diese Theke gar nicht kümmern muss. Ich kann mein Augenmerk auf das richten, was dann noch bleibt, nachdem ich für mich klargelegt habe und das auch in Routine habe übergehen lassen. Also ja, eben kein Fleisch und auch kein Fisch und keine Eier zu essen. Und bei Autos ist es genauso. Ich habe tatsächlich mal ein Auto gehabt, das ist ebenfalls, das könnte 79 oder 80 gewesen sein, dann abgeschafft worden. Ich habe das Auto wenige Monate, glaube ich, nur gehabt. Und dann gab es auch einen Unfall und dann habe ich beschlossen, eigentlich kein Auto mehr in diesem Leben zu kaufen oder zu besitzen. Ich würde mir auch keins schenken lassen oder so, ne? Ist ja klar. Und ich muss mich nie um Autos kümmern. Die ganze Werbung um Autos herum, die tangiert mich nicht. Das ist nicht mein Thema. Das ist einfach nicht meine Zuständigkeit. Bei Smartphones ist es genauso oder Einfamilienhäusern oder bei Fernsehern oder bei Mikrowellen. Ich könnte jetzt 1000 Dinge aufzählen, die in meinem Leben einfach keine Rolle spielen. Und ich nenne das Entrümpelung. Und ich glaube, dass zu einer hohen Lebensqualität oder Lebenszufriedenheit oder zu einem subjektiven Wohlbefinden, es gibt da so viele Begriffe, die synonym eigentlich ausdrücken, worum es gehen könnte in einem gelungenen Leben. Also in diesem Sinne muss ich sagen, ist es eine Erleichterung. Ich glaube, dass die Konzentration auf das Wesentliche eine Grundeigenschaft ist, die beherrscht werden muss, wenn man eben ein bekömmliches oder gelungenes Leben fristen will.
Ich war letzte Woche in dem neuen Film von Wim Wenders, Perfect Days heißt er. Ich weiß nicht, ob Sie schon davon gehört haben, aber da geht es um das sehr genügsame Leben von einer Reinigungskraft in Tokio. Und als ich aus dem Film raus bin, habe ich direkt angefangen, auch meine Wohnung zu entrümpeln, weil irgendwie durch den Film so dieses Gefühl von, wie schön und wie voll es ist, ein in Anführungsstrichen einfaches Leben oder entrümpeltes Leben zu führen, das war dadurch irgendwie sehr, sehr greifbar und sehr nahbar und man wurde halt richtig so da reingezogen. Am Ende gab es so eine Szene, wo man einfach nur das Gesicht des Hauptdarstellers gesehen hat und so die ganze Tiefe und Vielfalt seiner Emotionen und irgendwie hängt dieses Gefühl seitdem echt mit mir rum und ich fange gerade oft meine Tage oder beende meine Tage dadurch, dass ich irgendwo in meine Wohnung gehe und gucke, was kann ich da irgendwie loslassen gerade und entrümpeln. So meine Ecke, wo ich Sachen zusammenstelle, die dann wegkommen und das fühlt sich richtig gut und schön an und ich habe mich gefragt, ob dieses Thema wohl, also müssen wir das irgendwie mehr zugänglich zum Herzen machen, also dass irgendwie Menschen dieses Gefühl, wie schön das eigentlich ist, mehr erleben oder so Beispiele sehen, wo das gut funktioniert, weil in meinem normalen Alltag, wenn ich so raus auf die Straße gehe, wird ja eigentlich nur das Gegenteil mir nahegelegt.
Ja, ich glaube, dass der Luxus der Leere, also der wohltuende Aspekt einer Entrümpelung oder des Abwurfs von Ballast, muss natürlich eingeübt werden, gelernt werden, aber vor allem erspürt werden. Aus purer Einsicht in die Notwendigkeit werden nur wenige Leute in der Lage sein, ihre Ansprüche zu reduzieren auf das, was einem gut tut und was der Mitwelt gut tut. Ich glaube wirklich, dass das Erlebnis, wieder Übersicht zu haben über das, was in dem eigenen Leben eine Rolle spielt, wieder die Entspannung zu spüren, die Entschleunigung, die daraus resultiert, nicht überall mitwetteifern zu müssen, wo es darum geht, die neuen Trophäen der Modernität oder des materiellen Wohlergehens zu erringen. Also, dass man wirklich über das körperliche Erspüren dieser Wohltat nur ans Ziel kommt. Also so richtig erzwingen kann man das natürlich nicht. Man kann es auch durchaus zur Maxime von Erziehung oder Bildung natürlich machen. Vor allem ist es auch sicher wichtig, vorgelebte Beispiele zu haben, weil der Mensch als soziales Wesen eigentlich nur dann in der Lage ist, etwas Neues, auch wenn es sich dabei um Reduktionsformen handelt, zu übernehmen, wenn er oder sie nicht gänzlich allein damit ist, sondern spürt, dass es eben auch andere Protagonisten gibt, die sich auf eine ähnliche Art und Weise verwirklichen oder eben verhalten. Und daraus folgt für mich auch, dass der Prozess einer entrümpelten Gesellschaft, die den einzigen Weg des Überlebens noch darstellt, dass also so eine entrümpelte Gesellschaft nicht davon abhängig ist, dass irgendwelche Mehrheitsentscheidungen gefällt werden in Berlin oder Brüssel oder anderswo, sondern dass auch in den Nischen, dass auch in den kleineren Sozialstrukturen begonnen werden kann damit, ein entrümpeltes Leben schlicht und ergreifend glaubwürdig letzten Endes zu praktizieren, um damit eben andere anzustiften, zu inspirieren, vielleicht auch zu konfrontieren. Also ich bin nicht der Meinung, dass das dringend erforderliche Überlebensprogramm für die menschliche Zivilisation so eine Art Kuschelzirkus wird, sondern wir werden harte Konflikte haben. Und die sinnvollsten Konflikte bestehen darin, um Gottes Willen niemals Gewalt anzuwenden, respektlos zu werden, sondern das, wofür man streitet, erstmal selbst glaubwürdig vorzuleben, um daraus die Kraft und die Legitimation zu schöpfen, auch von anderen zu erwarten, diese Schritte zu gehen, damit wir noch eine Chance haben. Die haben wir ja im Moment nicht mehr.
Wir haben vorher auch über dieses Thema Konfrontation gesprochen. Wir ernähren uns beide seit jetzt irgendwie mehreren Jahren vegan. Und meine Frau ist auch vegan und als ich sie kennengelernt habe, war sie schon Vegetarierin. Zu dem Zeitpunkt habe ich noch Fleisch gegessen. Und ich würde sagen, der wesentliche Ausgangspunkt, mich überhaupt mit dieser ganzen Materie zu beschäftigen, war, mit ihr zusammenzuleben und zu sehen, dass es für sie selbstverständlich ist, kein Fleisch zu konsumieren. Und dann war das ein Prozess über mehrere Jahre, der dann irgendwann dazu geführt hat, okay, vielleicht brauchen wir gar keine oder sollten wir gar keine tierischen Produkte mehr essen. Und inzwischen teile ich total, was du gesagt hast, dass es sich sehr befreiend anfühlt, das nicht zu tun aus mehreren Ebenen. Und es fühlt sich auch gesundheitlich besser an. Also irgendwie wird das überhaupt nicht mehr hinterfragt. Und im Freundeskreis gibt es natürlich trotzdem viele Leute, die Fleisch konsumieren beispielsweise oder ja, Fleisch konsumieren. Und die Haltung diesen Menschen gegenüber, finde ich, ist irgendwie was, worüber Philipp und ich total häufig sprechen, weil ich aus eigener Erfahrung weiß, dass, also ich bin nicht einverstanden eigentlich damit und gleichzeitig weiß ich von mir selber, dass diese Konfrontation häufig nicht so in der Vergangenheit der Weg ist, der mich zum Umdenken gebracht hat, sondern das hat immer mit der inneren Neugierde begonnen und dann eine Offenheit für bei wem anders. Wie siehst du das mit dieser Konfrontation? Wann ist die angebracht oder wem gegenüber ist die angebracht?
Naja, ich meine, wir erleben doch jetzt gerade, dass ganz viele Menschen auf die Straße gehen, um die Konfrontation zu suchen mit einer angeblichen oder tatsächlichen Gefahr, die vom Rechtsradikalismus ausgeht. Da wird überhaupt nicht die Frage gestellt, ob es nicht besser wäre, Gespräche zu führen oder einfach etwas zu tolerieren, was vielleicht sowieso nur in Spurenelementen im politischen Prozess eine Rolle spielt. Da sind wir uns so einig, dass hier die Konfrontation der richtige Weg ist. Komisch, dass da so eine Einhelligkeit besteht, während es in dieser Frage überhaupt nicht um das Überleben der menschlichen Zivilisation geht. Wenn wir über Ökologie, also Konsum, auch Fleischkonsum, Flugreisen vor allem, Autoverkehr und Digitalisierung reden, da geht es um die Überlebensfrage. Wenn auch nicht übermorgen, aber irgendwann absehbar wird das der Fall sein. Und da muss man sich schon die Frage stellen, inwieweit hier Vandalismus zu rechtfertigen ist. Also eine Zivilisation wird sicherlich nicht gänzlich ohne Spielregeln und ohne irgendeine Ethik auskommen können. Das heißt, die Freiheit eines Menschen endet sicherlich dort, wo das Recht anderer Menschen beginnt. Und wir sind über die ökologische Wirkung unserer Handlungsmuster, sind wir auch sozial verbunden. Das heißt, dass das, was ich mir zu viel rausnehme, führt notgedrungen zur Schädigung derjenigen, die nach mir leben oder die zur selben Zeit vielleicht im globalen Süden leben. Und da muss man schon die Frage stellen, inwieweit man sich alleine nur noch darauf verlassen kann, dass eine innere Stimme oder die Einsicht in die Notwendigkeit oder ein gutes Gefühl wirklich leitend genug sein kann, um hinreichend viele Menschen dazu zu bewegen, also den ökologischen Vandalismus zu unterlassen. Und wenn ich dann von Konfrontation rede, nochmal, rede ich nicht über Gewalt. Was ich auch schön an den Demos jetzt fand, die stattgefunden haben, ist, dass da, vielleicht gibt es ein paar Ausnahmen, dass das ja auch nicht gewaltsam war, nicht? Also das ist eben schon noch ein friedliches Mittel der Konfrontation. Und eine Demokratie, in der nicht gestritten wird, ist keine Demokratie. Wohlgemerkt, mit Mitteln, die regelgebunden sind, die den gegenseitigen Respekt deswegen ja nicht in irgendeiner Form, sage ich mal, aufgeben. Und wir haben es jetzt über Jahrzehnte lang versucht ohne Konfrontation. Und die Geduld vieler Menschen ist jetzt irgendwann auch erschöpft. Das heißt also, der Aufstand der letzten Generation oder solcher Wutausbrüche wie das Buch von dem schwedischen Soziologen Andreas Malm mit dem Titel »Wie man eine Pipeline in die Luft springt«, das sind erste Anzeichen. Ja, das sind erste Anzeichen dafür, dass es also schon jetzt Minderheiten gibt, die nicht mehr bereit sind, zu tolerieren, was uns alle am Ende zerstören wird. Und damit umzugehen, das wird ein großes Problem. Ich hoffe, dass wir das Problem eben friedlich lösen. Das ist mein Ziel dabei.
Das finde ich, also nur ein Beispiel aus den letzten Wochen. Ich habe mit vielen Freunden, also ich hatte in dieser ganzen Entwicklung zum Veganismus, bin ich auch durch so verschiedene Phasen durchgegangen. Ganz am Anfang, als ich mich auch sehr viel damit beschäftigt habe, war ich sehr nach außen gewandt und habe sehr viel mit meinen Freunden auch den Konflikt gesucht und damit schon auch in Anführungsstrichen oder ja Erfolge erzielt, sodass viele meiner Freunde aufgehört haben, Fleisch zu essen. Und jetzt habe ich neulich Freunde, die ich seit einer Weile nicht gesehen habe, wieder getroffen und stand dann in deren Küche und dann haben wir Brötchen gemacht und dann haben sie halt Fleisch da drauf getan. Und dann bin ich auch direkt irgendwie, weil das in dieser Dynamik eben irgendwie so ein bisschen etabliert ist, habe ich sie halt direkt damit konfrontiert und wir hatten ein kleines Streitgespräch und dann war es auch wieder gut. Und gleichzeitig frage ich mich aber schon, also oder wie machen Sie das persönlich in Ihrem Umfeld? Suchen Sie mit Ihren Freunden, also hat sich das irgendwann so selektiert, dass Sie Freunde haben, die quasi so leben, dass dieser Konflikt nicht ständig notwendig ist? Oder gehen Sie immer wieder in diesen Konflikt unermüdlich? Weil, also ich frage mich das einfach persönlich, weil ich manchmal mir denke, Mann, ich will jetzt einfach eine entspannte Zeit mit meinen Freunden haben und ich will nicht schon wieder über, ob man Tiere essen sollte oder nicht, diskutieren. Wie machen Sie das persönlich?
Also konfrontieren heißt doch nicht immer, also bewusst den Disput oder den Streit zu suchen oder auszulösen, sondern das vorgelebte Beispiel ist manchmal schon der richtige Weg, auch einen Konflikt herbeizuführen, der gar nicht unbedingt ausgefochten werden muss. Ich erinnere mich, als ich bin ja nur ein bisschen älter als Sie, also schon eben Ende der 70er, Anfang der 80er Vegetarier war, dass wenn ich jetzt auf irgendeiner Veranstaltung war und einer der ganz wenigen war, die also kein Fleisch gegessen haben, dass das alleine schon so viel ausgelöst hat. Da kamen dann kritische Fragen. Die Konfrontation ging gar nicht von mir aus, sondern vom Umfeld, ja, was mir denn einfiel. Und viele haben sogar gefunden, es sei arrogant. Ich würde also das gute Fleisch nicht zu würdigen wissen, was ich denn für ein eingebildeter Pinsel sei, wurde irgendwann mal gefragt. Viele reden gar nicht darüber. Sie sehen es aber und sie können es nicht verdrängen. Auch wenn man den Effekt des vorgelebten Beispiels nicht unmittelbar in der Kommunikation verspürt oder in gewisser Weise mitgeteilt bekommt, lässt sich sicher sagen, dass es nicht ohne Effekt ist. Also von der Norm, wir reden hier von der zerstörerischen Norm, abzuweichen. Auch, dass ich als Wissenschaftler niemals ein Flugzeug besteige, auch also privat ja erst recht nicht, führt schon allein dazu, dass wenn ich Einladungen bekomme zu internationalen Tagungen oder wenn auch im Umfeld meiner Kolleginnen und Kollegen plötzlich zur Debatte steht, wer irgendwo hinfährt oder fliegt oder sonst was und einfach ich erkennbar niemals fliege. Das alleine führt schon zu Fragen und selbst diejenigen, die nicht fragen, ahnen etwas. Und es kann sein, dass da auch eine gewisse kognitive Dissonanz daraus sich ergibt. Denn wir wissen doch Folgendes. Also sagen wir es mal so, wenn jemand jetzt noch früher als ich, also Anfang der 70er, vegetarisch gelebt hätte, dann hätten Leute mit Unverständnis reagiert, weil sie sich fragen, was es überhaupt bringt, kein Fleisch zu essen. Was ist denn schlimm daran, Fleisch zu essen? Welche Wirkung hat denn Fleisch? Und wenn man in den 70ern gesagt hat, ich fliege niemals, dann hätten auch Leute mit Unverständnis reagiert, weil einfach das Thema Klimawandel überhaupt noch nicht auf der Tagesordnung stand. Heute wird selbst in der Bild-Zeitung und in der ADAC Motorwelt, das ist dieses Schmierenpapier, glaube ich, das von dem ADAC, ne? Das ist doch dieser deutsche Autofetischistenclub, ist auch egal. Ja gut, jedenfalls, selbst da wird kein Hehl mehr draus gemacht, dass es so nicht weitergehen kann. Dass also der Klimawandel, aber eben auch viele andere Dinge, denken wir mal an die Zerstörung der Biodiversität, das ist mindestens so ein großes Problem wie der Klimawandel. Sagen wir mal, das sind beides die entscheidenden Probleme, vor denen wir stehen, neben anderen. Es gibt keine Unkenntnis mehr. Man kann nicht mehr davon ausgehen, dass es noch irgendeinen Menschen in Deutschland gibt, der zwei intakte Gehirnzellen sein oder ihr eigen nennt, der oder die nicht verstanden hat, worum es geht. Deshalb muss ich gar nicht erklären, was ich da tue, wenn ich nicht Auto fahre und kein Fleisch esse. Alle wissen genau, worum es geht. Es geht in diesem Konflikt nicht mehr darum, dass ich eine Meinung habe und die oktroyiere ich anderen. Es geht nur noch um die Aufdeckung von Heuchelei. Das ist das Entscheidende. Es gibt niemanden, der oder die, ich meine, okay, angeblich sollen AfD-Wählerinnen und Wähler oder Mitglieder dieser seltsamen Partei nicht an den menschengemachten Klimawandel glauben. Wir müssen da aber wirklich von einer Minderheit ausgehen. Ich habe auch neulich zur Kenntnis genommen, dass irgendein hochrangiges Mitglied dieser Partei, das habe ich zufällig irgendwo mehr gesehen, mich interessiert diese Partei nun wirklich nicht, gesagt hat, nein, wir leugnen gar nicht den menschengemachten Klimawandel, wir stellen nur in Abrede, dass wir hier in Deutschland mit einer Energiewende etwas dagegen tun können. Das ist auch schon also so eine Abwandlung. Also warum erzähle ich das? Um einfach deutlich zu machen, der Konsens ist immer größer. Auch das Artensterben wird von niemandem in Abrede gestellt als Fakt und auch die Wirkung des Fleischkonsums. Also das eigentliche Problem ist doch nicht mehr Überzeugung oder mangelndes Bewusstsein oder irgendetwas, sondern es ist ein Mind-Behavior-Gap, wie man zu sagen pflegt in der Umweltpsychologie und sonst wo es um Transformationsforschung geht. Es ist die Heuchelei. Wir tun Dinge, von denen wir selbst wissen, dass sie unseren eigenen Prinzipien widersprechen. Und wenn dann Menschen diese Prinzipien eben doch einhalten, dann entsteht kognitive Dissonanz, bei denen die genau wissen, worum es geht. Und diese kognitive Dissonanz ist wichtig. Sie ist Teil des sozialen Gefüges, in dem wir sind. Das heißt, wenn wir zivilisiert sein wollen, dann heißt das auch, dass wir unter einem Zwiespalt leiden, wenn wir unseren eigenen Maximen nicht mehr folgen. Und das aufzudecken und da den Finger in die Wunde zu legen, das ist wichtig. Und deswegen muss ich auch ehrlich sagen, dass der Aufstand der letzten Generation, auch wenn die Ziele und Begründungen dieser Gruppe teilweise also wirklich komisch sind, fast niedlich, aber die Protestform, muss ich ehrlich sagen, halte ich für durchaus gelungen. Da wird ja keinem Menschen ein Haar gekrümmt. Ne? Mhm.
Vielleicht auch zu diesem Mind-Behavior-Gap. Ich habe, als Philipp und ich im Vorfeld drüber gesprochen haben, kam mir irgendwann dieses Bild von, also uns steht hier ja eigentlich noch eine Tonne CO2 pro Jahr zur Verfügung und aktuell nutzen wir irgendwie 10,5 oder 11, ich weiß es nicht genau, aber auf jeden Fall
11.
Elf, ja.
Zwischen 11 und 12, um ganz genau zu sein, ja.
Ja, okay, also noch mehr. Und so ein bisschen ist es so, als gäbe es so einen riesigen Schokokuchen global und man weiß eigentlich, mir steht jetzt ein Stück Schokokuchen könnte ich mir nehmen. Und dabei jedes Jahr nehme ich mir auch aktuell 3, 4 und ich nehme mir manchmal auch vor, nur eins zu essen, aber ich weiß außerdem gar nicht, wer will eigentlich diese, wem gehören diese anderen Stück Schokokuchen? Und manchmal rede ich mir auch ein, vielleicht wollen die den ja gar nicht. Und mache das immer und immer wieder. Und ich kann dann auch ganz konkret sagen, dass es gieriges und auch ignorantes und sogar auch faules Verhalten ist. Und irgendwie ist aber das Absurde, dass selbst wenn ich das sage, das emotional in mir gar nicht so viel auslöst, was ich irgendwie noch absurder finde. Also es geht ja um nichts weniger als den Erhalt unserer Lebensgrundlage. Und trotzdem ist es irgendwie so abstrakt, dass es mir schwerfällt, das emotional auch zu spüren, dass das diese negativen Eigenschaften auslebt. Also im Privaten würde ich mich als mitfühlenden Menschen bezeichnen, aber im globalen Kontext sind meine Handlungen oft was anderes. Und wie kommen wir dahin, dass Menschen bei so etwas Abstraktem oder vielleicht auch Komplexen mehr mitfühlend und verbunden und auch genügsam werden. Also du hast es vorhin schon angesprochen, ob das vielleicht schon bei der Bildung oder also sehr früh ansetzen muss, aber hast du noch andere Ideen, wie wir da hinkommen, das so greifbar zu machen?
Nee, also das ist die große ungelöste Frage und du legst da den Finger wirklich auch an der richtigen Stelle in die Wunde. Der Schweizer Philosoph Günther Anders hat im ersten Teil seines Werks Die Antiquiertheit des Menschen anno 1956 davon gesprochen, dass wir den Stein weiter werfen, als wir schauen können. Das heißt, wir sind an einer Weichenstellung vorbeigerauscht und müssen hier vielleicht sogar vom Fluch der Moderne reden. Die Moderne, die uns so reich und frei gemacht hat, beruht eben auf einer solchen Komplexität und einer solchen Verlängerung von Wirkungsketten, dass genau dieses Problem entsteht, dass die größten Gefahren, die wir durch unsere eben moderne und komplex gewordene Lebensweise heraufbeschwören, eben nicht unmittelbar, also über unsere Sinnesorgane, irgendwie erfasst werden können, weil sie räumlich, zeitlich, aber auch stofflich medial verlagert auftreten. Und es zählt auch zu den Grundeigenschaften der menschlichen Natur, Probleme zu verdrängen, um nicht an den Problemen krank zu werden und damit handlungsunfähig zu werden und nicht mehr überlebensfähig zu sein. Zweitens zählt es zu den Grundeigenschaften des Homo sapiens, Komplexität zu reduzieren, aus genau denselben Gründen. Und da treffen jetzt zwei Dinge aufeinander, die unvereinbar sind. Die menschliche Natur auf der einen Seite und diese, ich würde mal sagen, technologische, ökonomische Eigenschaft des modernen Zeitalters. Und wir waren noch nie mit diesem Problem konfrontiert. Nun, wir sind es seit Beginn der industriellen Revolution. Eigentlich auch nicht, weil die ersten drei industriellen Revolutionen von insgesamt vier oder vielleicht sogar fünf eben noch nicht vor der ökologischen Frage standen. Ja? Aber seit der, ich würde mal sagen, vierten und fünften industriellen Revolution sind wir konfrontiert damit, selbst zu wissen, dass eigentlich die Fortsetzbarkeit dieser Lebensform nicht gegeben ist. Und nun kann man sich die Frage stellen, ist dieses Problem noch vernunftgeleitet zu lösen, im Sinne von Immanuel Kant, habe den Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen, sodass wir über reines Lernen, schmerz- und konfliktfrei, irgendwie noch die Kurve kriegen, einlenken. Das ist die Grundidee der Moderne. Das ist ebenfalls eine Idee des modernen Zeitalters, dass der Mensch Kraft seiner Vernunftbegabung nicht erst die Hand auf den Herd legt, sondern schon vorher antizipiert, dass man das besser nicht macht und dass dann auch demokratische Entscheidungsprozesse dazu führen, dass die Vernunftbegabung des Einzelnen, über die er Kant nur gesprochen hat, sich auch übertragen lässt auf die Vernunftbegabung einer Mehrheitsentscheidung, also kollektiver Willensbildungsprozesse. Und da sind Zweifel eben angebracht. Es kann also sein, dass die Moderne genau hier scheitert. Das heißt, am ökologischen Problem. Das heißt, dass wir nicht über Vernunftbegabung und Einsicht in die Notwendigkeit, die sich daraus ableiten lässt, das Problem lösen, sondern nur durch Schmerz. Und das heißt, die Krisen werden am Ende zum Schrittmacher und Lehrer der Transformation. Wir müssen erst das Leid erleben, das sich aus dem Klimawandel, aus dem Sterben der Arten und anderen, Schädigungen der Ökosphäre, was sich daraus ergibt, um dann tatsächlich in diesem Schmerz wirklich eine Abkehr von dem ökologischen Vandalismus hinzubekommen. Das ist eine Möglichkeit, gegen die ich kämpfe, weil ich sie schrecklich finde. Ich muss nur sagen, dass ich unter Heranziehung aller Fakten und Informationen nicht mehr ausschließen kann, dass es so weit kommt. Der dritte Weg, den wir gerade angesprochen haben, ist der des vorgelebten Beispiels, der sanften Konfrontation, aber auch Inspiration. Das wäre wirklich so ein kultureller Wandel, der definitiv nicht von der Mehrheit, definitiv nicht von einer gewählten Regierung ausgeht, sondern auch mit demokratischen Mitteln, das ist mir dabei ganz wichtig, aus den Nischen, aus den Reallaboren, aus den Randbereichen der Gesellschaft, also sich daraus eben ergibt. Diese Möglichkeit gibt es auch. Wir sprechen dann in der Forschung von sozialer Diffusion. Das heißt, ein neuer Lebensstil breitet sich aus, indem also eine soziale Kettenreaktion vonstatten geht. Nicht? Der Vegetarismus ist ein Beispiel. Nur leider ist der Vegetarismus mit zwei Problemen behaftet. Erstens, er breitet sich nicht doll genug aus. Es essen zu viele Menschen tierische Produkte. Und zweitens gibt es viele Menschen, die natürlich, zwar vegetarisch und vegan leben, aber damit letzten Endes auf einer symbolischen Ebene nur kompensieren, was sie in anderen Lebensbereichen eben dafür aus ökologischer Perspektive umso falscher machen. Auch das Problem muss man sehen. Aber diese drei Wege, die Regierung tut es, weil eine Mehrheit sich bildet. Die zweite Möglichkeit, Krisen treiben uns in eine Situation, die gar nichts anderes mehr zulässt als reduzieren. Oder der dritte Weg, aus den Nischen heraus, in Verkennung einfach des Mainstreams, also der Mehrheiten, einfach schon mal anzufangen, in der Hoffnung, dass wir auch an der Mehrheit knabbern. Friedlich, fröhlich, durchaus noch konfrontativ, aber niemals im Sinne von Gewaltanwendung, Respektlosigkeit oder sonst irgendetwas.
Das war auch was, worüber wir viel gesprochen haben, wie absurd es eigentlich ist, dass wir viele oder die großen Probleme, vor denen wir gerade stehen, eigentlich ja alle innerhalb eines Tages lösen könnten, wenn alle Menschen irgendwie ihr Leben ein bisschen umkrempeln würden. Und gleichzeitig sehen wir natürlich auch an uns selber, was für ein langer Prozess das ist und ja, wie vermeintlich schwierig das manchmal vielleicht ist. Ich frage mich, wie Sie damit umgehen oder also, was löst das zum einen in Ihnen aus, das immer wieder zu sehen, dass eben auch vielleicht diese Heuchelei dann irgendwie so vorherrschend ist, also ja, aber ich fliege doch nur, wenn es wirklich dringend notwendig ist oder ich habe ja auch nur ein Elektroauto mir jetzt gekauft oder was auch immer. Also Sie werden ja wahrscheinlich von diesen Ausreden, ähnlich wie ich esse nur wenig Fleisch und wenn dann nur Bio, werden Sie ja wahrscheinlich auch genügend haben, die Sie immer wieder hören. Wie gehen Sie damit um? Was löst es in Ihnen aus? Und vielleicht, was ist auch der Kern Ihrer Motivation, wenn Sie all das so sehen? Ist es dann vor allem eine Wut, die da irgendwo so viel Energie freisetzt, dass sie weiter diesen Weg gehen oder auch eine Angst vor dem, was da vielleicht kommt oder vielleicht auch irgendwie was Positives?
Also ich habe nicht viele Ängste und auch nicht viele Hoffnungen. Also ich stehe dem Menschheitsproblem, an dem ich ja selber ein bisschen sogar arbeite oder an dessen Lösung ich mich versuche, also sehr ja, neutral gegenüber. Ob die Menschheit es überhaupt verdient hat zu überleben, ist ja auch eine spannende Frage, die man so aus einer philosophischen oder religiösen Perspektive mal stellen könnte. Aber da ich mich als Humanist bezeichne, gehe ich davon aus, dass wir es verdient haben zu überleben. Also ist das auch eine spannende Aufgabe. Wut oder Verzweiflung ist mir eigentlich fern, weil ich sagte gerade, ich habe weder viel Angst noch viel Hoffnung. Und wenn ich wenig Hoffnung habe, dann kann ich auch davon ausgehen, dass vieles von dem, was ich erlebe und was desaströs ist, eigentlich leider auch erwartet werden konnte. Der Mensch ist nun mal, wie er ist. Das heißt also, Menschen sind verführbar und Menschen, wenn man das sagen, haben bestimmte Eigenschaften, die möglicherweise ja lebensgefährlich sind. Die zu bändigen wäre eine Kulturleistung. Und an der zu arbeiten lohnt sich, weil es natürlich auch bedeutet, wenn man human denkt und orientiert ist, sich an Erfolgen zu erfreuen. Also da, wo es wirklich gelingt, Projekte, Maßnahmen, Handlungsmuster aufzubauen, die wirklich übertragbar sind, dergestalt, dass sich sagen lässt, wenn viele oder fast alle Menschen sich nach dieser Maxime verhielten, dann ginge die Rechnung noch auf. Ja? Und das wirklich in einer freien, demokratischen und humanen Gesellschaft. Also das zu erleben, dass das in den Anfängen vorhanden ist, das finde ich, ist schon mal ein Teilerfolg, weil ich als Sozialwissenschaftler genau weiß, dass jeder Wandel, der überhaupt diesen Namen verdient, immer in Nischen beginnt. Immer ein Thema der Minoritäten ist. Ja? Und aus der Nische heraus, aus den Minderheitenprozessen heraus, gibt es die Möglichkeit der Ausbreitung. Sorry für die Wiederholung, ich habe das gerade ja schon mal gekennzeichnet mit dem Begriff der sozialen Diffusion. Und das ist auch unser Schicksal, weil einfacher oder schneller geht es eben auch nicht. Und für mich ist das dann ein Spiel mit offenem Ausgang. Ich würde ja, nehmen wir mal an, ich wäre Fußballspieler, ja, würde ja auch nicht auf den Platz gehen und sagen, ich weiß genau, dass ich mit 3-0 gewinne. Dann kann ich auch gleich zurück in die Kabine oder ins nächste Wirtshaus gehen und den Sieg feiern. Also es ist schon so, dass wer natürlich vor diesem Spiel steht, ist auch neugierig und möchte gerne wissen, wie es ausgeht. Und es hat sich auch gelohnt, dann zu kämpfen, wenn der Kampf eben nicht gewonnen wird. Da an der Stelle setzt natürlich ein moralisches Momentum ein. Nicht? Wie will ich gelebt haben? Wie will ich mit mir im Einklang sein? Morgens vor dem Spiegel zu stehen und nicht an sich selbst zu verzweifeln, weil Mann oder Frau genau weiß, was alles schief läuft im eigenen Leben, sondern wirklich auch sich selbst dabei zu erleben, alles zu tun, auch im Sinne einer Bemühung, auch wenn die mal ins Leere läuft, alles zu tun, um, ich würde mal sagen, den eigenen Maximen zu genügen. Und wir haben ja ein Umweltbewusstsein, wir wissen doch und sind uns einig darüber, dass der Untergang der menschlichen Zivilisation nichts Schönes ist und dass wir das nicht wollen. Allein weil wir Schmerzen empfinden können, das ist ja auch eine Eigenschaft von Menschen, sind wir nicht weit davon entfernt, die Vermeidung von Leid oder unnötigem Tod eben doch eher zu vermeiden. Hans Jonas hat mit seinem Buch, das zufälligerweise, die Jahreszahl fiel heute schon mal, ich glaube auch 1979 erschienen ist im Surkamp Verlag, das Prinzip Verantwortung sehr schön eigentlich versucht, in Anlehnung an den kategorischen Imperativ von Immanuel Kant zu begründen, dass das Überleben dem Nicht-Überleben vorzuziehen ist. Das möchte ich hier nicht in epischer Breite ausführen. Schließlich bin ich auch kein Philosoph und bin auch nicht in der Liga von Hans Jonas. Aber das hat mich schon sehr überzeugt. Und es macht dann Freude, für eine Sache sich einzusetzen, zu der man stehen kann, mit der man in Einklang ist, selbst wenn man dann eben vom Platz geht und nicht mit 3-0 gewonnen, sondern mit 0-3 verloren hat. Dann hat man wenigstens die Gewissheit, mit sich selbst im Einklang zu sein. Übrigens, es gibt eine schöne Grabinschrift von Willy Brandt. Ich bin kein SPD- oder Willy Brandt-Fan, wobei Willy Brandt, der hat mich schon als Jugendlicher ein bisschen beeinflusst. Auf dem Grabstein steht einfach, man hat sich bemüht. Mehr nicht. Das ist sowas von entwaffnend und gleichzeitig epochal. Ja, also das ist ein Spruch, den man nicht nur auf dem Grabstein eigentlich braucht, sondern der kann auch für lebendige Menschen verdammt leitend sein. Na gut, das hat Willy Brandt sich wahrscheinlich auch so vorgestellt. Deswegen hat er sich für diese Grabinschrift wahrscheinlich entschieden, als er noch lebte.
Du siehst ja, oder in deiner Arbeit als Wissenschaftler beschäftigst du dich ja vor allem halt mit dieser Diskrepanz zwischen wie wir aktuell leben und wo wir hin sollten. Und jetzt hast du aber gerade, finde ich, vor allem aus einer, oder habe ich rausgehört, aus einer persönlichen Sicht beschrieben, dass da schon ja eine gewisse Form von Gleichmut, aber weiß Gott nicht, Gleichgültigkeit ist. Also sind diese Dinge überhaupt nicht gleichgültig und gleichzeitig ist aber, finde ich, eine voll schöne Haltung von auch dem Bewusstsein darüber, was man beeinflusst und wo man anfängt und wo auch der eigene Einflussbereich vielleicht aufhört. Gibt es irgendwie gewisse, und ich finde, das ist was total wichtig ist zu kultivieren, um auch vielleicht an dieser Aufgabe nicht kaputt zu gehen und auch nachhaltigen Atem zu haben, um da dran zu bleiben und auch vielleicht irgendwie die Geduld mit sich selbst zu haben auf diesem Weg. Gibt es gewisse Einflüsse, also du hast jetzt schon ein paar Mal Philosophen irgendwie rezitiert oder irgendwie auch Praktiken, die du verfolgst, die dir dabei helfen, auch in diesem Zustand zu bleiben? Also weil so die Themen, die wir vorhin auch schon angesprochen haben, Frust, Wut, sind ja auch alles Dinge, die, finde ich, nicht unbegründet sind, dass die entstehen und aufkommen und aber eben sich nicht davon leiten zu lassen ist, was, finde ich, jetzt auch nicht nur für dieses Thema, sondern allgemein im Leben total wertvoll.
Naja, ich bin kein besonders religiöser Mensch und in letzter Zeit haben mir Leute die Frage gestellt, ob ich denn Buddhist sei, weil ich ja mit Manfred Volkers, einem Buddhisten und gutem Freund, gemeinsam dieses Buch All You Need Is Less vorgelegt habe. Ich bin auch kein Buddhist, aber ich habe großen Respekt vor Buddhisten. Nicht? Manfred ist da nicht der Einzige, der mir begegnet ist. Da gibt es noch einige andere. Ich habe auch, großen Respekt vor Menschen, die auf andere Weise über Spiritualität einen Weg finden, gut durchs Leben zu gehen und dabei zweierlei zu erwirken, nämlich eine hohe Lebenszufriedenheit zu erreichen und gleichzeitig sehr, sehr verantwortungsbewusst umzugehen mit den Dingen des eigenen Lebens. Damit sind wir dann bei einer Lebensführung, die eben nachhaltig sein kann oder eben nicht nachhaltig ist. Und ich selber bin nicht so ein spiritueller Mensch. Ich glaube, ich bin ein konservativer Mensch. Ich bin, glaube ich, konservativ geprägt. Ich bin sicherlich auch vom Katholizismus geprägt. Ich bin heute eher Atheist, ich bin also wirklich kein praktizierender Christ und meine Kritik an der Kirche, auch an der katholischen, die ist natürlich auch hart, das ist keine Frage. Aber ich bin als Kind eben nicht von meiner urkatholischen Oma immer wirklich nach Maximen auch ein bisschen mit beeinflusst worden. Meine Eltern sind natürlich der entscheidende Faktor, aber diese strenge Oma hat auch einen gewissen Effekt gehabt. Und genügsam, sparsam, zurückhaltend zu sein, auch gewisse Disziplinen zu befolgen, nicht um der Disziplin willen, sondern auch um damit der Mitwelt und anderen gegenüber Respekt zu zollen, das sind Dinge, die kann man lernen oder nicht lernen. Und es könnte sein, dass ich sie gelernt habe und jetzt so dastehe und habe so bestimmte Prinzipien und bin mir gar nicht des Umstandes bewusst, dass die nicht von mir kommen, sondern dass sie auch, man könnte sagen, weitergegeben wurden über die Generation. Da hört man schon, dass ich also insofern ein konservativer Mensch bin, als ich die Geschichtsvergessenheit auch kritisiere unserer Gesellschaft. Immerhin geben wir uns Mühe, unsere schreckliche jüngere Vergangenheit im politischen Sinne aufzuarbeiten und zu bewältigen. Das ist schon mal ganz gut. Aber ich meine, wenn ich von Geschichtsvergessenheit rede, noch etwas ganz anderes, nämlich, dass wir uns heute einen Lebensstandard erarbeitet haben, der noch vor kurzer Zeit Science Fiction war. Und wir doch genau wissen, also mindestens Menschen meiner Generation wissen das noch, ich bin zwar nicht mehr jung, aber ein Greis bin ich jetzt noch nicht, also ich bin noch aufgewachsen unter Umständen, die man wirklich mit einer nachhaltigen Entwicklung assoziieren kann. Und ich habe in guter Erinnerung, dass das Glücks- oder Zufriedenheitsgefühl zu der Zeit tatsächlich ein ausgeprägteres war, als ich es heute überall erlebe. Die Menschen sind ängstlich geworden, sie sind zukunftsverdrossen, weil da nicht mehr so viel ist, was noch den Namen Zukunft verdient. Die Konflikte sind mehr geworden, Unzufriedenheit überall, die Polarisierung, die Spaltung der Gesellschaft und wo ich dann wirklich sage, die Lösung der Probleme liegt nicht immer nur irgendwo da draußen, im noch nicht Erschlossenen, wo wir also durch Fortschritte und Innovationen hinkommen oder noch mehr sogenannte Aufklärung, sondern manchmal ist es auch gut, einfach auf die Bremse zu treten und mal Luft zu holen und mal in den historischen Spiegel zu schauen und sich zu fragen, was haben wir früher anders gemacht, was haben wir besser gemacht, um hier wirklich ein Missverständnis vorzubeugen. Also ich würde nicht die politische Einstellung meiner Vorfahren haben wollen. Keine Monarchie, kein Faschismus, kein Stalinismus, um Gottes Willen. Ich rede von der materiellen Lebenspraxis, von nichts anderem. Ich rede auch von der deutlicheren Interaktion, die Menschen früher hatten, über Handwerk, über Reparatur, über den Umgang mit Erde, mit Holz, mit Metall, mit Gegenständen, mit Textilien, mit Nahrungsmitteln. Also eigentlich ein gelebter Materialismus, der darin besteht, die Materie zu schätzen. Es gibt ja dieses Missverständnis, dass eine postmaterielle Welt eine bessere oder zumindest ökologischere sei. Nichts könnte falscher sein. Der rückständige Materialismus, nämlich die Dinge zu schätzen zu wissen und sie zu pflegen, weil man es auch nötig hat, weil eben nicht dieser Wohlstand da ist, der es einem erlaubt, postmaterialistisch zu sein. Das heißt, dieses Notebook, wenn es kaputt ist, einfach durch ein neues zu ersetzen, ist etwas, was sich mir nur erschließt durch einen Blick zurück und nicht in die Zukunft. Und dieser, ich sag mal, Blick auch in Teile der Geschichte und der Tradition, die ihm nicht verwerflich sind, ist mir dabei sehr wichtig und gibt mir da manchmal mehr Orientierung als die Sucht nach Fortschritten. Also der Versuch jetzt über Elektromobilität oder Wasserstoff Probleme zu lösen, das ist absurd. Ja, das führt in noch mehr Komplexität, in noch mehr Nebenwirkungen, die wir im Vorhinein nicht abschätzen können und ist der Versuch letzten Endes die Folgen vorangegangener Fortschritte mit noch mehr Fortschritt einzudämmen. Genauso könnte man versuchen, Feuer mit Benzin zu löschen. Das heißt also, meine Grundausrichtung ist eine eigentlich sehr konservative, das heißt eine sehr fortschritts- kritische. Aber konservativ zu sein heißt ja nicht, sage ich mal, in Abrede zu stellen, dass es moderne Errungenschaften gibt. Wenn wir über Freiheit, über Gerechtigkeit, über Demokratie, über Rechtsstaatlichkeit, vor allem Menschenrechte reden, dann reden wir über Errungenschaften und für die kämpfe ich auch, ne? Ist ja klar.
Ich fand, also fast alles, was du bisher gesagt hast, resoniert sehr mit mir. Vor allem aber auch diese Idee davon, ja, man hat sich oder sich zu bemühen und irgendwie nach gewissen eigenen Standards zu leben, weil ich also selber auch irgendwie so erfahre über die letzten Jahre, dass diese Selbstwirksamkeit zu spüren, Dinge zu tun, wo man denkt, sie seien das Richtige, sehr sinnstiftend sein kann. Ich habe mich gefragt, also ich habe in Vorbereitung auf dieses Gespräch so ein Online-Fußabdruckrechner gemacht und komme da irgendwie selbst ohne Flugreisen und in der Ernährungsweise, also in der veganen Ernährungsweise, komme ich irgendwie immer noch deutlich über dieser Tonne raus. Und nicht nur in Bezug auf das, sondern auch, so wenn ich ganz ehrlich bin, in Bezug auf den Veganismus, habe ich alle zwei Wochen oder fast sogar manchmal jede Woche, je nachdem wie oft meine Freundin in Berlin ist, gehen wir in so ein Café hier um die Ecke morgens sonntags und essen ein Buttercroissant. Und das nagt sehr an mir, aber gleichzeitig ist irgendwie auch so dieses Dahingehen und das Croissant essen. Ich mag diesen Mann, der das Kaffee führt so gerne und das ist irgendwie so mein Guilty Pleasure, aber gleichzeitig nagt es eben auch an mir und ich bin kurz davor, es glaube ich aufzugeben. Ich frage mich.
Also jetzt, so, jetzt. Tu das nicht. Wie kannst du sowas nur denken? Willst du ein genussfreies Leben
naja, es ist schon,
dir selbst oktroyieren?
Tatsächlich, also ich meine, es ist ja ähnlich wie, ich bin auch zu einem großen Teil Veganer wegen meiner Überzeugung, Tieren kein Leid zufügen zu wollen und in diesem Croissant steckt zwangsläufig Tierleid. Genau, worauf ich aber so mehr oder weniger hinaus wollte, ist, ich merke, dass bei mir konstant so ein innerer Prozess stattfindet, dass ich irgendwie gewisse Entscheidungen auslote, kann ich damit leben, kann ich damit nicht leben. Aber das ist eben häufig sehr subjektiv. Ich finde da diesen objektiven Standard, den du irgendwie setzt, dass man sagt, okay, man hat eine Tonne CO2, die man nutzen kann im Jahr und alles darüber hinaus ist ungerecht. Das ist irgendwie ein ganz schöner Ansatz, weil es das sehr, ja, sehr messbar macht. Aber ich frage mich, wie lotest du persönlich so deine Entscheidungen für dich aus und ist das überhaupt noch ein konstanter Prozess oder hast du einfach sehr klar deine Prinzipien und die brichst du nie?
Ich habe meine Prinzipien, aber die sind auch nicht hinreichend, um auf eine Tonne CO2 zu kommen. Das muss ich wirklich sagen. Ich arbeite noch an mir. Ich habe tatsächlich mindestens drei Aspekte in meinem Leben, wo ich bestimmt noch sparsamer sein kann. Erstens Kaffee trinken. Zweitens das Internet nutzen, also digitale Medien. Und Eisenbahn fahren. Mich hat gestern tatsächlich, ich war gestern Abend noch in meinem Stammwirtshaus, habe einen wunderbaren Abend verbracht da. So viel zum Thema Genuss. Da esse ich zwar keine Croissants, aber diese flüssige Substanz, die ich dazu mir nehme, die ist auch nicht zum ökologischen Nulltarif zu haben. Machen wir uns nichts vor. Also, okay. Und gut, aber da war noch die Rede davon, da hat jemand mich tatsächlich so ein bisschen angegriffen, nicht angegriffen, aber meinte die vielen Bahnfahrten da, nicht? Also man hätte da gerade im Netz wieder verfolgen können, dass ich da irgendwo in Zürich auf einer Veranstaltung gewesen sei. Und ich sagte, ja, das stimmt auch, ne? Und ich fahre dann immer nur mit der Eisenbahn und so weiter, aber auch meinte, ja, bildest du dir eigentlich ein, dass die Eisenbahn komplett klimaneutral ist oder was? Die fällt auch nicht so vom Himmel und auch der Strommix und so weiter und hin und her und die Eisenbahn mit ihrer Behauptung, sie würde klimaneutral fahren, das sei alles irgendwie auch in Zweifel zu ziehen und der Mann hat einfach recht. Also da ist schon irgendwas dran. Also wir können nicht aus unserer Haut schlüpfen, wir müssen Kompromisse eingehen. Und weil du da gerade auch sprachst von subjektiv und objektiv, also wie objektiv ist es denn zu sagen, also es geht jetzt um das 2-Grad-Klimaschutzziel. Ich glaube, das 1,5-Grad-Klimaschutzziel können wir längst vergessen. Wir könnten jetzt über das 1,7-Grad-Klimaschutzziel reden, was ich übrigens gar nicht so uninteressant finde. Aber auch das ist jetzt nicht, ich würde mal sagen, so eine Art allerletzte Objektivität, die gibt es nicht, nicht mal in Naturwissenschaften. Es ist eine Konvention. Wissenschaftler, auch andere, also aus der Naturwissenschaften, aber auch aus anderen Disziplinen, haben letzten Endes eine Übereinkunft getroffen, aber auch transparent und offen, so dass wir sie nachvollziehen können, ja. Darüber, dass das wohl ein Peilwert ist, den wir erstmal zugrunde legen können, und sollten wir nach dieser Maxime dann hinreichend konsequent gehandelt haben, müssen wir sowieso noch mal ran an das Problem und dann schauen, wie weit sind wir gekommen, in welchem Zustand sind die Lebensgrundlagen und müssen wir da noch mal nachbessern. Das heißt, ohne Kompromisse sowohl auf der kollektiven als auch der individuellen Ebene können wir nicht leben. Und wir werden uns auch nicht motivieren. Wir werden morgens nicht mehr fröhlich aufstehen, wenn da nirgends ein Genuss ist, auf den wir uns freuen. Deswegen hör nicht auf mit deinem Croissant. Auch wenn du objektiv vielleicht irgendwie begründen kannst, dass Tierleid auch mit der Verfügbarkeit von Croissants in Verbindung steht. Tierleid und Tierleid ist auch nicht dasselbe. Also ich kann mir schon eine Landwirtschaft vorstellen, in der vielleicht immer noch Tiere gehalten werden. Ich habe früher mal gedacht, dass das ganz ohne Tierhaltung möglich ist, was man unter einer zukunftsfähigen Landwirtschaft versteht, und bin auch bereit, da immer noch drüber zu diskutieren. Aber die Frage ist, gibt es nicht auch viele Kulturen, in denen also ohne Fleischkonsum eine Ernährung kaum möglich scheint? Sowohl im globalen Süden als auch im alleräußersten Norden. Also wenn wir jetzt über die Lebensbedingungen im Polarbereich reden und so weiter und so fort. Also es ist ohnehin ein schwieriges Thema. Ich glaube, es geht immer um eine Richtung und nicht darum, jetzt wirklich genau numerisch ein Ziel festzulegen. Also daran zu arbeiten, an diese Leitvorstellung mit einer Tonne CO2 auszukommen, daran zu arbeiten, also wirklich diesem Ziel nahe zu kommen, ist ein Prozess, den wir schrittweise nur gehen können. Wir können nicht von heute auf morgen erwarten, auf eine Tonne zu kommen. Und wenn wir es nicht schaffen, dass wir dann irgendwie, leiden oder, wie du das gerade gesagt hast, dann eine Situation kommt, wo dann das noch nicht erreichte Ziel an uns nagt. Das widerspricht eigentlich auch, glaube ich, der menschlichen Natur. Der Mensch ist neben allem, was er sonst ist, ein Träger von Übungsprogrammen. Peter Sloterdijk hat mal von einer Vertikalspannung gesprochen. Wir wollen also irgendwie immer weiter über uns hinaus wachsen. Das mag auch gerechtfertigt und ganz gut sein, aber das geht nur sequenziell, schrittweise und nicht von heute auf morgen, indem man in seinem Leben einen Kippschalter umlegt. Deswegen glaube ich, müssen wir da mit uns auch eine gewisse Nachsicht haben. Und das ist dann auch nicht Heuchelei, sondern das ist ein Lernprozess. Und nochmal, ein genussfreies Leben ist sinnlos. Selbst Menschen in grauer Vorzeit haben ihr Leben dadurch gestaltet oder auch ihre intrinsische Motivation dadurch zu strukturieren gewusst, indem sie auch mal gefeiert haben, indem sie sich etwas gegönnt haben, indem sie mal das, was die Psychologen unter Regression verstehen, praktiziert haben. Ohne Genuss wird man auch keine nachhaltige Entwicklung umsetzen können. Ich habe an einer Stelle der Literatur, die ich selbst verbrochen habe, von einem aufgeklärten Glück gesprochen. Das heißt, wenn man Genüsse verfolgt und diese Genüsse vielleicht in einer Dimension auch sich materialisieren, die wirklich vergleichsweise unschädlich ist, dann sollte man auch tatsächlich einem solchen Genuss frönen. Und dann muss auch mal das Bier sein, das Konzert, das Croissant oder sonst irgendetwas, weil alles andere zerstört dann irgendwo die Lebensenergie und den Lebensmut, den wir brauchen für eine nachhaltige Entwicklung.
Ich finde übrigens, also auch zu dem Buch, zu All You Need Is Less, da sagst du, glaube ich, auch irgendwo an einer Stelle, dass, also das ist ja schon eine große Schnittmenge zwischen der Postwachstumsökonomie und auch den Gedanken von Manfred Volkers zum Beispiel gibt. Also, und das, was du gerade auch erzählt hast, finde ich, also ich würde Philipp und mich auf jeden Fall als spirituelle Menschen bezeichnen, dass es in diesem, dass es eben ja ein sehr spiritueller Gedanke irgendwo auch eine Erkenntnis sein kann, dass es gar nicht die großen Dinge braucht, also den vermeintlichen Luxus, um ganz viel Freude zu empfinden, sondern eigentlich die Schönheit da drin steckt, in den ganz vielen kleinen Dingen so viel Freude und Freiheit erleben zu können und sich auch frei zu machen von diesen ganzen großen Sachen. Ja. Ich würde zum Abschluss voll gerne noch so ein bisschen über eine Vision mit dir sprechen, weil ich finde, dass so auch gerade dieses Umfragehoch von AfD und irgendwie, ja, vielleicht auch von einfach irgendwie sehr konservativen Parteien, finde ich häufig auch da drin, in meiner Wahrnehmung oder ein Aspekt da drin, der da drin begründet liegt, ist, dass es vermeintlich einfache Antworten oder die Aussage, bei uns bleibt alles so, wie ihr es kennt, drin steckt. Und das halt auf Unsicherheit bei Bürgerinnen und Bürgern trifft und irgendwie einem vielleicht erstmal das Gefühl gibt, da muss ich mir keine Sorgen machen. Oder umgekehrt, bei den anderen Parteien weiß ich überhaupt nicht, worauf ich mich gegebenenfalls einlasse. Und was ich irgendwie voll spannend an deiner Arbeit finde, ist, dass du ja nicht nur, wie die Wissenschaft manchmal tut, so im Elfenbeinturm sitzt und von da ganz oben predigst, sondern irgendwie auch ganz konkrete Vorschläge machst oder auch an ganz konkreten Dingen arbeitest. Also du hast irgendwie lange Zeit zu Repair-Cafés irgendwie gearbeitet und, glaube ich, auch in Oldenburg eins selber mitbetrieben oder irgendwie initiiert. Dann gibt es gerade Forschung zu dir zu solidarischer Landwirtschaft. In deinen Vorträgen sprichst du manchmal oder nennst du manchmal das Beispiel von dieser Gemeinschaftswaschmaschine. Also es gibt irgendwie auch so ganz greifbare Sachen, finde ich, die total helfen, sich vorzustellen, wie das aussehen könnte. Wenn du deine Augen schließt oder so vor deinem inneren Auge, gibt es da manchmal so eine Vision oder ein Zukunftsbild, wie du dir vorstellen könntest, dass, angenommen, es gibt jetzt diese soziale Diffusion und also zu unseren Lebzeiten, wie eine Welt eher aussehen könnte, also so ganz plastisch oder greifbar, wovon es mehr gäbe oder wie Menschen zusammenleben würden?
Ich hatte mal so ein Gemeinschaftsinterview mit dem Chefdramaturgen des Oldenburger Staatstheaters, der dann irgendwann zu mir gesagt hat, ich habe mit dem Projekte gemacht, deswegen sind wir beide also auch interviewt worden. Da sagt er zu mir, ja, du als Wissenschaftler, du bist uns Künstlern total unterlegen. Dann fragte ich zurück, wieso eigentlich? Ja, wir können tatsächlich die Realität, die wir jetzt vor uns haben, die können wir überwinden auf der Bühne, indem wir also tatsächlich eine andere Welt künstlerisch vorwegnehmen können. Das kannst du als Wissenschaftler nicht. Da musste ich klein beigeben, sonst war es recht. Da ist wirklich was dran. Also wie soll man also eine Welt, die, ich sage mal, erstrebenswert ist, wie soll man die bebildern, wie soll man sie beschreiben? Ich meine, das ist oft versucht worden. Klar, ich meine, wenn ich einfach so, ohne mich umgucken zu müssen, so auf eine Straße rennen kann und weiß, ich werde nicht überfahren, weil da keine Autos oder kaum mehr Autos sind, sondern eigentlich vielleicht nur noch Busse, Fahrräder, Lastenfahrräder und so weiter fahren. Das ist eine schöne Vorstellung, ganz einfach, ja. Oder ein Sonntag, an dem gar keine Autos mehr fahren. Also autofreie Sonntage finde ich einfach ganz toll. Oder auch autofreie Städte. Oder eine Welt, in der Menschen den Urlaub eben kerosinfrei verbringen, indem sie sogar sagen, der Urlaub besteht darin, die Natur zu schützen, indem ich in der Urlaubszeit zum Beispiel landwirtschaftliche Betriebe unterstütze bei der Ernte oder bei anderen Arbeiten oder auch einfach zu den Hotspots reise, wo es gilt, die Natur zu schützen vor Verkehrsanlagen und Industrialismus, zum Beispiel in den Dannenröder Forst zu gehen oder hier an der Nordseeküste, wo so viel Ungemach ist, da wird eine Küstenautobahn jetzt geplant, die zu verhindern, finde ich sehr, sehr wichtig. Oder einfach wirklich den Urlaub damit zu verbringen, den eigenen Garten zu bestellen, Dinge zu reparieren, neue Projekte zu beginnen. Also sowas stelle ich mir natürlich auch vor. Auch eine Innenstadt, in der wieder richtiges Handwerk stattfindet. Das heißt, die Überlebensstrategie, die wir brauchen, bedarf mindestens einer Nutzungsdauerverlängerung um den Faktor 2, wenn nicht gar 3, was so Geräte anbelangt. Dieses Gerät, das ich jetzt gerade benutze, um mit euch zu kommunizieren, das ist 2007 produziert worden. Und ich habe es eigenhändig ein paar Mal repariert und wieder zusammengeklebt, weil da schon die Schrauben nicht mehr halten. Und solche Praktiken finde ich total wichtig. Ich stelle mir auch ein Schulsystem vor, in dem Werkstätten sind und eigene Gärten, auch Küchen, wo also jungen Menschen wieder die basalen Kompetenzen vermittelt werden, die es braucht, um den Industrialismus ein Stück weit zurückzufahren, um also weniger abhängig von Geld und von Konsumaktivitäten zu sein. Und ich sehe glückliche Gesichter vor mir. Und das ist jetzt keine Romantik, weil, wie du es gerade selber gesagt hast, es ist ja so, dass ich im Rahmen der Postwachstumsökonomie von einer Lebensführung ausgehe, die darauf beruht, nicht mehr 40 Stunden zu arbeiten, sondern in Teilzeit zu arbeiten, dann zwar weniger Einkommen zu haben, aber freigestellte Zeit. Und diese freigestellte Zeit soll ja genutzt werden, um dann ergänzende Selbstversorgungsleistung zu erbringen oder an denen oder an deren Entstehung beteiligt zu sein. Und da gibt es diese drei Trumpfkarten, die Reparatur, die Pflege, die Nutzungsdauerverlängerung auf andere Weise, die gemeinschaftliche Nutzung von Dingen, damit ich nicht so viel Geld brauche, um sie selbst zu kaufen, und die eigene Produktion. Und tatsächlich versuche ich selber in diesen drei Bereichen irgendwas zu bewirken. Eigene Produktion, ich habe keinen Garten, aber mein Forschungsprojekt Solar Regio zur solidarischen Landwirtschaft schlägt genau da den Flock ein. Und dann natürlich die Reparatur. Ich bin Mitbetreiber eines Ressourcenzentrums, das geht jetzt weit über Repair Cafés hinaus, betätige mich aber auch in der Organisation und Betreuung von Repair Cafés hier in Oldenburg. Und drittens schließlich die gemeinsame Nutzung von Dingen, das erprobe ich hier in der Nachbarschaft. Und das ist mir als Wissenschaftler wichtig, also den Aktivismus nicht ganz außen vor zu lassen, weil ich glaube, dass ich als Wissenschaftler den Blick auf die Gegenwart nur dadurch schärfen kann, dass ich mich auch ins Getümmel stürze und dass ich selber einiges von dem sozusagen im Selbstversuch auch versuche, also zu praktizieren, was sich hochskalieren lässt. Und da entstehen dann die Bilder. Also die Bilder sind längst da. Nicht aus der Vogelperspektive, aber aus der Perspektive der avantgardistischen Zirkel der Reallabore, der dezentralen Netze jener Projekte, von denen sich jetzt schon sagen lässt, wenn die sich verbreiten und wenn sie zur Basis einer Lebensführung werden, dann haben wir beides. Wir überleben ökologisch und die Leute sind total begeistert und glücklich, weil sie durch Selbstwirksamkeit, durch Erfolgserlebnisse, durch viel mehr Kontakte und soziale Interaktion ein besseres Leben führen als in der globalisierten, digitalisierten, modernen Welt, wo eben die Individualisierung rein technologisch ja vorangetrieben wird.
Ich würde das einfach so gerne, glaube ich, als Abschlusswort stehen lassen. Nico, vielen, vielen Dank für deine Zeit, für deine Worte und Gedanken. Ja, ich gehe auf jeden Fall sehr erfrischt und irgendwie motiviert aus diesem Gespräch. Ja, Dankeschön.
Ich habe auch zu danken für die Einladung und auch meinerseits für das schöne Gespräch. Es war mir eine Freude, euch kennenzulernen. Ich habe also auch einiges mitgenommen. Danke dafür.
Hey, vielen Dank fürs Zuhören. Da wir ja echt schlecht im Marketing sind, würden wir uns freuen, wenn du den Podcast mit Freunden teilst, für die das etwas sein könnte. Wenn du Gedanken zur Folge hast, schick uns die doch gerne bei Instagram oder an hey@einpottkaffee.de. Wir teilen bei Instagram auch vor und nach den Folgen noch mehr Gedanken zur jeweiligen Frage. Wenn du uns gerade bei Spotify oder iTunes hörst, bist du auch nur einen Klick davon entfernt, uns zu folgen oder uns eine Bewertung dazulassen. Tut nicht weh und freut uns. Bis zum nächsten Mal.